Einen wunderschönen Nachmittag. Die erste Runde heute Morgen hat schon klar gemacht, dass es zwar einerseits viel Grund gibt, über den Atlantik zu schauen, was sich in den USA entwickelt, aber dass die Zeiten, in denen man auch nur mit einem Minimum an Berechtigung von der Europäischen Union als Friedensmacht reden konnte, definitiv, wenn es sie je gab, aber dann definitiv längst vorbei sind. Die Europäische Union hat mit den Nachbarschaftsräumen, die sie definiert hat, um den Kern der Europäischen Union, de facto nicht Räume der Sicherheit geschafft, sondern, wie in der Zwischenzeit gesagt wird, einen Ring of Fire, also ein Feuerring rund um die Europäische Union, also ein Ring der Unsicherheiten, der Destabilisierung, aber auch ein Ring der Verarmut, von Krieg, von Flucht, von Bürgerkrieg. Wenn man die Strategiepapiere der Europäischen Union sich anguckt, das hatte vorher Jürgen Wagner schon klar gemacht, dann fällt auf, dass jegliche Selbstkritik fehlt. All das, was um die EU herum passiert, ist in gewisser Weise aus Sicht der Strategen, die dort schreiben, sowas wie eine Naturkatastrophe, die aus dem Nichts kommt, die nichts mit eigenem Handeln, nichts mit eigenen Interessen zu tun hat. So auch in der schon heute Morgen oder vorher angesprochenen EU-Globalstrategie, in der, ich habe hier das englische Zitat, klar gemacht wird nochmal, dass die EU als Antwort auf die Krise nichts anderes zu sagen hat, als wir machen mehr dessen, was wir bereits gemacht haben. Unsere Analyse ist, sie macht damit mehr Verunsicherung, mehr Krieg, mehr Verarmung. Sie formuliert in dieser Globalstrategie, dass sie sich in ihren Bemühungen konzentrieren wird auf Regionen östlich und südlich der EU. Zum südlichen Bereich wird Christoph Marischka nachher was sagen. Ich werde zu einem kleinen Teil des Ostens etwas sagen. Und ich sage es gleich vorweg, nicht zur Ukraine, höchstens am Rande, obwohl das sicherlich einer der spannendsten Punkte wäre, aber ich will nicht unbedingt wiederholen, was sehr viele hier wissen, sondern mein Schwerpunkt wird auf der kleinen Republik Moldau liegen, die nicht uninteressant ist. Für diejenigen, die die Nachricht ein bisschen genauer verfolgt haben, tut sich da gerade eine ganze Menge. Wir haben eine Situation, in der die Europäische Union ein Strategiepapier nach dem anderen und eine Ausformulierung und Implementierung des Strategiepapiers nach dem anderen macht. Hier nochmal ein Zitat aus der Globalstrategie, bitte zu schauen auf den unteren Bereich dieses englischen Zitates, in dem nochmal formuliert wird, dass die europäische Nachbarschaftspolitik, also das ist dieses Konzept, was jetzt schon über 10 Jahre ausprobiert wurde im Nachbarschaftsraum um die Europäische Union, viele, in diesem Fall könnte man es als viele Menschen oder viele Völker wünschen, eine nähere Beziehung zur Europäischen Union zu haben. Und es wird formuliert, unsere anhaltende Macht der Attraktion, also Machtanziehungskraft, kann die Transformation in diesen Ländern vorantreiben. Und das ist so eine gründliche Fehlanalyse. Ja, vor 10 Jahren hat es ausgestrahlt, was die Europäische Union ausgemacht hat, auch Illusionen dessen, was Europäische Union ist, in viele Länder in der Nachbarschaft, die nichts sehnlicher wollten, als Mitglied der EU zu werden. In der Zwischenzeit ist es keinesfalls mehr, selbstverständlicherweise so. Und dieses Platzen der Blase, dieses Platzen der Illusion dessen, was die EU vielleicht mal attraktiv gemacht hat, ist aber offensichtlich in den Köpfen der Strategen noch nicht angekommen. Was für die Ostpolitik der EU ebenfalls relevant ist, ist das schon angesprochene Verhältnis zu Russland, aber eben auch in dieser Verhältnis zu Russland, ich zitiere jetzt die SWP, kenne alle, regierungsnahe Think Tank, Stiftung Wissenschaft und Politik, die hat in einem Strategiepapier zu Fragen, wie europäische Sicherheitsstrategie sich in Zukunft entwickeln soll, relativ klar formuliert, dass die russische Strategie, also es ist ihre Analyse der russischen Strategie, man achte mal drauf, wie die analysiert wird, dass die russische Strategie, es wäre jegliche Form der Expansion von europäischen und transatlantischen Modellen oder von Kooperation und so weiter in die Sphäre des russischen Einflusses sogar mit militärischen Mitteln verhindern will. Das Interessante ist, dass offensichtlich diejenigen, die das formuliert haben, die letzten 20 Jahre Geschichte ausgeblendet haben. Also US-Einfluss kam immer weiter nach Osten, NATO kam immer weiter nach Osten, die EU hat sich immer weiter nach Osten ausgedehnt. Das hat über 20 Jahre lang in diesen Bereichen erstmal nicht zu einer militärischen Reaktion von Russland geführt. Trotzdem ist die Analyse der SWP, das sind hochbezahlte Denker, auch Denkerinnen, sagen, dass es, Russland gegen jegliche Form der Ausweitung der Anwendung auch des Einflusses des Westens auch mit militärischer Gewalt antwortet. Ich glaube, wer so eine Analyse macht, versteht die Situation nicht. Also mit dieser fehlenden Analyse kann man auch nicht so weit kommen, dass man adäquat reagiert auf die Probleme, die es ja gerade ohne Zweifel gibt. Und ich will so ganz kurz in das Denken derjenigen, die gerade in der EU-Politik machen, eintauchen. Es gibt eine interessante Studie, die das EU-eigene Institut für strategische Forschung veröffentlicht hat, in der die Macher und Macherinnen der EU-Ostpolitik befragt wurden. Also das sind die Ischingers dieser Welt. Also der wurde dort auch befragt, aber auch noch ein paar andere Deutsche. Aber also das Kaliber derjenigen, die wesentlich verantwortlich sind für die Ostpolitik der Europäischen Union. Das ist eine Untersuchung, die im Mai 2016 veröffentlicht worden ist. Ich kann jetzt gar nicht auf alle Ergebnisse eingehen. Aber das Interessante ist, dass auch dort die Analyse ohne Selbstkritik stattfindet. Man schlägt vor, in dem Verhältnis zu Russland nicht das eigene Verhalten zu überdenken oder zu ändern, sondern als Voraussetzung für das Ändern des Verhältnisses muss sich Russland zuerst ändern. Dann können auch Sanktionen aufgehoben werden, dann kann man auch eine gemeinsame Sicherheitspolitik machen. Das ist eine Meinung, die 85% der Macherinnen und Macher von EU-Ostpolitik innehaben. Von daher ist es kein Wunder, dass sie so aussieht, wie sie aussieht, diese Ostpolitik. Auf die Fragestellung, naja, gibt es nicht doch positive Dinge, wo gemeinsame Sicherheitspolitik sinnvoll ist, kamen drei Antworten. Ja, man müsse wohl im Mittleren Osten, im Nahen Osten enger zusammenarbeiten, um Sicherheitspolitik für die EU zu machen. Allerdings ist damit, und das wissen wir in der Praxis, häufig nichts anderes gemeint, als gemeinsam zu bomben. Also gemeinsam die falsche Politik weiterzumachen. Das wäre aus friedenspolitischer Sicht sicherlich nicht die Antwort, die wir uns wünschen für eine andere Architektur des Zusammenlebens auf diesem Globus. Das Gleiche gilt für diese Formel Kampf gegen den Terrorismus, engere Zusammenarbeit, was aber in der Regel auch wieder Dritte ausbaden müssen, diese Form der Kooperation. Der Bereich, der sicherlich sinnvoll ist aus meiner Sicht, ist die Frage der Non-Proliferation, also Nichtverbreitung von Waffen, Massenvernichtungswaffen und sonstige Waffenkontrolle. Im Moment erleben wir allerdings ganz andere Tendenzen, dass wir einen neuen Rüstungswettlauf haben und keineswegs einen Abrüstungsprozess, der irgendwie kontrolliert werden müsste oder gemeinsam besprochen werden müsste. Aber nun, wie schon angekündigt, vor dem Hintergrund dieser falschen oder gar nicht stattfindenden Analyse möchte ich die Aufmerksamkeit auf ein kleines Land lenken, das so eingeklemmt ist zwischen Ost und West, die Republik Moldau, die seit 1994 ein Partnerschafts- und Kooperationsabkommen mit der EU hat. Und für die meisten wissen das wahrscheinlich, aber nur zur Erinnerung, es gibt die Situation in der Republik Moldau gilt als sogenannter Frozen Konflikt, also eingefrorener Konflikt. 1990 hat sich ein kleiner Teil von Moldau abgespaltet, in Transnistrien. Es gab auch noch eine weitere Region, die sich ebenfalls abgespalten hat. Hier sieht man ganz grob so die politische Karte 1990. Dieser kleine Teil im Osten von Moldau oder Moldawien, sogenannt Transnistrien, wird heute von russischen Truppen stabilisiert. Oder wie auch immer man das nennen möchte. Sie sind auf jeden Fall vor Ort. Und der Westen Moldawiens hatte bis vor kurzem sehr starke Westorientierung über Rumänien, mit dem es traditionell auch historisch enge Kontakte gibt. Teilweise war es auch ein Teil Rumäniens. Und eine starke Orientierung darauf, Teil der Europäischen Union zu werden. Was bedeutete das nicht nur formell dieses Nachbarschaftsabkommen durchgeführt worden ist oder unterzeichnet worden ist, sondern das ganz konkrete Auswirkungen hat. Vielleicht aber ganz kurz der kleine Hinweis, dass dieses Land neben Albanien das Armenhaus Europas ist. Also unglaublich niedriges Bruttoinlandsprodukt pro Kopf bei 2600 Euro Bruttoinlandsprodukt pro Jahr pro Kopf. Also nicht pro Monat, sondern pro Jahr. Das ist also unglaublich. Aber dieses Land, was im Prinzip heute nur noch ein Auswanderungsland ist, wo jeden Tag hunderte von Menschen das Land verlassen, obwohl das Land nur 3,5 Millionen Einwohner hat, ist für die Europäische Union eines dieser Länder, die sie braucht, zur vorgelagerten Grenzsicherung. Und 2005, das war eines der ersten und das größte gemeinsame Projekt mit der Europäischen Union, die sogenannte EUBAM-Moldau-Mission, das heißt European Border Assistance Mission, man könnte auch Grenzkontroll- oder Grenzregime-Mission sagen. Man sieht auf den Bildern hinter mir unter anderem zwei EU-Repräsentanten, die unterwegs sind mit Grenzpolizisten, moldawischen Grenzpolizisten und mit ihnen gemeinsam Grenzregime einüben, durchführen, aufbauen. Was das ganz konkret bedeutet, sieht man im unteren Teil des Bildes, also dass wirklich gigantische Grenzanlagen aufgebaut werden, die, das ist jetzt die Grenze Richtung Ukraine, die die Grenze für die EU nach außen zumachen sollen. Das ist für die EU eine interessante Entwicklung gewesen. Sie dachten nämlich, es funktioniert so, dass man den Moldawierinnen und Moldawierinnen sagen kann, ihr macht uns die Türsteher, wir bezahlen euch ein bisschen was dafür, aber ihr dürft dafür trotzdem selber nicht durch die Tür rein. Mit dem Ergebnis, dass die Moldawierinnen und Moldawier, die trotzdem in die EU wollten, und das haben viele gewollt, weil es dort einfach keine Arbeit gibt, entweder illegal das Land verlassen mussten, was für viele Frauen Zwangsprostitution und Ähnliches zur Folge hatte, oder sie mussten nach Moskau gehen, weil das der einzige Ort war, wo sie ein Visum für EU-Staaten bekommen haben. Das heißt, diese Form hat sehr lange die Ostbindung durchaus vergrößert, zumindest für die, die Geld hatten. Die anderen, wir hatten schon das Geld, von dort nach Moskau zu fahren, dort lang genug zu sein, bis man das Visum bekommt. Das ist seit 2 Jahren nicht mehr so, und zwar im Kontext des EU-Assoziierungsabkommens mit Moldawien. Das, was es der Bevölkerung schmackhaft gemacht hat, war, dass in diesem Kontext Visafreiheit für die 3,5 Millionen Moldawierinnen und Moldawier nicht nur versprochen wurde, sondern auch eingehalten wurde, immer unter der Prämisse, man hat einen biometrischen Pass, was natürlich nicht alle haben, weil das kostet Geld, muss man sich leisten können, aber hat man den, kann man das Land in der Zwischenzeit legal verlassen und in die EU einreisen, natürlich immer noch nicht zum Arbeiten, das bedeutet immer noch illegales Arbeiten hier, aber man kann es zumindest legal verlassen. Das heißt, nun dürfen die Türsteher tatsächlich innerhalb der Türe stehen, aber sie stehen immer noch an der Schwelle. Das ist der Fortschritt für viele in Moldawien. Und genau dieser Betrug, dass man ihnen zwar jetzt nun formell erlaubt, reinzugehen in die Europäische Union, ihnen aber faktisch keinen Mehrwert dafür gibt, das ist das, was in den letzten 2 Jahren für massive Unruhen in dem Land gesorgt hat. Weil eine der Reaktionen auf die Aufnahme oder auf den Abschluss des EU-Assoziierungsabkommens war, dass Russland seine ökonomischen Beziehungen mit Moldawien eingefroren hat. Oder nicht, teilweise nicht nur eingefroren, sondern komplett gestoppt hat. Mit dem Ergebnis, dass das kleine Land, das zumindest bis dahin seine Agrarprodukte, seine Erdbeeren, sein Wein nach Russland verkauft hat und dadurch durchaus ein Einkommen erzielt hat, das nicht mehr erzielt. Es ist so, dass die Exporte von Moldawien Richtung EU sind gestiegen, sind tatsächlich auch um 5% gestiegen, also ein gewisser Vorteil, aber das hat eben längst nicht das kompensiert, was die russischen Wirtschaftsverflechtungen ausgemacht haben, die weggefallen sind. Gleichzeitig ist es so, es zeigt auch, dass für die EU diese Form der Ausschließlichkeitspolitik auch nicht so viel Sinn macht, weil die Menschen dort so arm sind, dass sie in den letzten 2 Jahren sogar noch weniger als zuvor von der EU kaufen konnten. Also diese Form, ein Land wirtschaftlich abzuschotten, ist durchaus auch rein ökonomisch nicht unbedingt sinnvoll. Aber das ist der Weg, der eingeschlagen wurde 2014 mit dem EU-Assoziierungsabkommen. Aber weswegen Russland so reagiert hat, also es gesagt hat, wir machen Schluss mit den Handelsbeziehungen oder zumindest mit den engen Handelsbeziehungen mit Moldawien, ist der Inhalt des EU-Assoziierungsabkommens. Ich habe es mit Absicht schon die ganze Zeit hier hinter mir stehen lassen. Quasi wortgleich zum Teil, wie im Assoziierungsabkommen mit der Ukraine, ist es nicht nur ein Handelsabkommen, was neoliberale Gesetze implementiert, sondern es ist ein politisches Abkommen, was eine Integration von Moldawien in die EU und in die NATO bedeutet. Und das steht nicht irgendwo versteckt im Annex, sondern das steht durch ganz, ganz viele Paragraphen, die ich Ihnen jetzt ersparen werde, aber ein paar exemplarische zumindest hier genannt. Gleich in Artikel 3 als Ziele des politischen Dialogs wird klar festgemacht, dass die Vertragsparteien in allen Bereichen von beiderseitigem Interesse einschließlich der außen- und sicherheitspolitischen Fragen die Kooperation weiterentwickeln und verstärken. Dadurch wird die Wirksamkeit der politischen Zusammenarbeit erhöht und die Konvergenz in außenpolitischen Fragen gefördert. Klingt erstmal abstrakt, ist aber klar, man arbeitet enger zusammen mit EU- und NATO-Sicherheitspolitik. Zur ergebnisorientierten und praktischen Zusammenarbeit zwischen den Vertragsparteien gehört die Verwirklichung von Frieden, Sicherheit und Stabilität auf dem europäischen Kontinent. Alles schön, aber ist klar, was damit gemeint ist, steht in Artikel 5. Nämlich die Vertragsparteien intensivieren ihren Dialog und ihre Zusammenarbeit und fördern die schrittweise Konvergenz im Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik, einschließlich der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik GSVP. Also faktisch die Aufnahme der Republik Moldau in das Militärbündnis Europäische Union. Und auch das ist nicht nur theoretisch, sondern wird auch ganz praktisch gemacht. Jetzt ein kleiner Verweis auf das, was gleich danach kommt. Moldawische Soldatinnen und Soldaten dürfen nicht nur pro forma irgendwo sich vorbereiten, Teil der EU-Militärmacht zu sein, ohne Teil der EU zu sein, sondern sie machen das auch ganz praktisch in der EU-Trainingsmission in Mali und zum Beispiel in der EU-Advisory-Mission in der Zentralafrikanischen Republik. Sie sind übrigens bei der NATO auch mit dabei in Afghanistan und auch dort gut integriert. Also das heißt, es sind zwar nicht viel Armee dort, da gibt es durchaus eine ganze Menge Nachholbedarf aus Sicht der NATO, aber es ist so, dass es eine sehr konkrete Zusammenarbeit gibt. Ich ganz kurz, so sieht, da unten sieht man nochmal, das sind relativ alte Panzer, es sind zwar viele, aber sie sind ziemlich alt, das heißt, da geht es um viele Investitionen, die das Land im Moment gar nicht machen kann. Das kann nur 0,3% des Bruttoinlandsprodukts ins Militär investieren. Das ist sehr wenig, finde ich total gut. Wenn wir das in Deutschland erreichen würden, super. Das wäre eine gute Größenordnung. Also das ist so in Größenordnung nur ein Viertel dessen, was wir dafür ausgeben. Also würden wir das machen, wären wir auf 8 oder 9 Milliarden. Fände ich nicht schlecht, so als Zielgröße, mal als Zwischenschritt zum Loswerden des Militärs. Aber das ist natürlich für Afghanistan auch nicht gedacht, Afghanistan sage ich schon, für Moldawien auch nicht gedacht, sondern in Moldawien ist die Idee, dass man zukünftig die kleine moldawische Armee immer enger an die NATO und an die EU heranführt. Dafür gibt es in der Bevölkerung aber nur noch begrenzt Unterstützung. Ich sagte ja schon, ab 2014 waren die Reaktionen auf das EU-Assoziierungsabkommen massive Wirtschaftsprobleme. Dazu kommt eine schon lang vorhandene starke Korruption im politischen System, die aber in der EU niemand ernsthaft stört, solange diejenigen, die korrupt sind, EU-Politik machen. Man legt da nur ein EU-Programm auf zur Bekämpfung der Korruption, macht es aber mit denjenigen, die Korruption durchführen, also ja, Bock, Gärtner und ähnliche Dinge. Dazu kam dann aber im Jahr 2014 noch ein weiterer Skandal, nämlich dass auf moldawischen Banken 1 Milliarde Euro verschwunden sind, die öffentliche Gelder waren. Und eigentlich alle ahnen, wer es ist, aber es nicht verfolgt wird. Und diese 1 Milliarde ist ein großer Anteil dessen, was das Bruttoinlandsprodukt dieses armen Landes ausmacht. Das Ergebnis waren Massenproteste, so im Blockupy-Stil und ähnliches. Und 5 Ministerpräsidenten innerhalb kürzester Zeit. Und vor wenigen Tagen wurde gewählt, der Präsident, das erste Mal seit langem. Und die Reaktionen hier sind roter Stern über Republik Moldau, pro-russischer Kandidat gewinnt Präsidentenwahl in Moldau oder weitere Überschriften, Putins Fanclub wächst, Wahl in Bulgarien, Moldau, die europäische Idee verliert an Reiz und direkter Draht nach Moskau. Also, große Gefahr. Es ist tatsächlich so, dass der Präsident, der gewählt worden ist, Igor Dodon, er hat mit seinem Programm war zu sagen, raus aus dem EU-Assoziierungsabkommen und rein in die Eurasische Zollunion. Und das Interessante war, dass es jetzt die erste Wahl war, dass es die erste Wahl war, in der auch Menschen aus der abgespaltenen Republik Transnistrien zum Teil mitgewählt haben. Also dieser Prozess, sich auf einen Präsidenten zu einigen, mehrheitlich zumindest, der nach seiner Formulierung eher eine neutrale Position haben möchte, hat durchaus das Potenzial, das Land wieder zu einen. Also den seit über 20 Jahren eingefrorenen Konflikt wieder tatsächlich zu einer politischen Lösung zu bringen. Die Schlagzeilen werden aber wahrscheinlich eher so aussehen. Russische Truppen machen Übungen in Moldawien, sagen Separatisten und so weiter und so fort. Aber das Interessante ist jetzt nicht, was möglicherweise hier wie diskutiert wird. Und ich will jetzt übrigens gar nicht sagen, dass ich diesen Präsidenten für einen besonders guten Präsidenten halte. Dazu ist er viel zu fremdenfeindlich. Dazu hat er viel zu viele Positionen, die definitiv nicht unsere Positionen sind. Also zumindest nicht meine. Sagen wir mal so, ich kann da nicht für alle hier reden. Aber es ist ein interessanter Prozess, der aber im Westen nur angesehen wird unter der Frage pro-russisch oder pro-europäisch. Dass die Fragen in diesem Land eigentlich ganz andere sind. Nämlich auch wie hier Fragen von sozialer Gerechtigkeit. Fragen dessen, wie werden soziale Bedürfnisse der Menschen ernst genommen? Wie kann Frieden erzielt werden? Das geht unter in der Form der Berichterstattung. Und für mich ist das Spannende, dass wir hier sehen, dass dieses EU-Modell der immer weiteren Ausdehnung, der Interessenspolitik, politischen Einflussnahmen einfach nicht mehr funktionieren will. Und das eröffnet zumindest, wenn nicht militärisch darauf reagiert wird, wenn nicht wieder der nächste Umsturz inszeniert wird, eröffnet das einen politischen Raum. Und ich hoffe sehr, dass dieser zivile politische Raum auch tatsächlich offen bleibt. Und so viel war es von mir. Dankeschön. Zur Frage der EU-Mission, das ist die Trainingsmission, die EU-Trainingsmission für die malischen Streitkräfte, zu der aber ich jetzt nicht so viel sagen will, weil ich glaube, Christoph Marischka nachher was dazu sagen wird, aber in die sind auch moldawische Soldatinnen und Soldaten involviert. Zum Status der Region Transnistrien, formell ist es ist Moldawien, Republik Moldau ein Land, zu dem auch Transnistrien gehört. Es ist so, dass man sich in trilateralen Gesprächen zwischen den Vertreterinnen und Vertretern aus Transnistrien, denen des Rests der Republik Moldau und Russland darauf geeinigt hat, russische Streitkräfte zu stationieren in Transnistrien als befriedender Faktor, um diesen Bürgerkrieg zu beenden. Und das ist der Status, unter dem zumindest ein Drittel der russischen Streitkräfte dort immer noch sind, die anderen zwei Drittel nicht. Also um es ganz korrekt zu sagen, damit mir hier niemand irgendwelche Propaganda vorwirft, aber ein Drittel ist eben im Kontext dieses trilateralen Abkommens da, reist auch diese russischen Streitkräfte, reisen auch ganz formell über Chisinau, also Hauptstadt der Republik Moldau ein und sind ganz völkerrechtlich konform in Transnistrien. Das ist die Situation dort. Das kann sich im Moment auch ändern, weil sie davor zum Beispiel über die Ukraine eingereist sind. Diese Möglichkeit ist ihnen in der Zwischenzeit verwehrt. Die Ukraine erlaubt das nicht mehr. Aber wie gesagt, das so viel. Aber es wäre eine längere Geschichte. Deswegen setze ich gerade ein paar Mal an und schluck wieder und streiche. Aber vielleicht, Erhard, kannst du in der Debatte noch mal was nachlegen. Jetzt habe ich, glaube ich, eine Frage noch vergessen, oder? Ach so, die Wahlmöglichkeit jetzt, genau. Es ist so, dass in Transnistrien selbst es keine Wahllokale gab. Aber es gab die Möglichkeit, in der Hauptstadt Moldawiens, Chisinau, in 5 Wahllokalen zu wählen als exterritoriale Bürger. So wie es auch in Italien, in Deutschland, in anderen Ländern, wo es Vertretungen der Republik Moldau gibt, die Möglichkeit gab, für Migrantinnen und Migranten zu wählen. So ähnlich konnten die Bürgerinnen und Bürger Transnistriens eben in der Hauptstadt wählen, in diesen 5 Wahllokalen. Deswegen, also das war schon bewusst auch gewollt, aber das war auch nichts Neues. Nur bis jetzt haben das die Bürgerinnen und Bürger von Transnistrien nicht gemacht. Das ist das erste Mal, dass sie das gemacht haben. Und zwar haben sie das in so großer Zahl gemacht, dass die Wahlzettel ausgingen.